Herzlich willkommen hier beim Esperanto-Magazin auf der 102,3 Megahertz bei Radio Dreieckland. Im Studio sitzt Konrad und ich habe hier zweimal Berlin. Berlin im Hinterkopf, zumindest am Ohre, und zwar per Handy. Die beiden Jungs, die beiden Burschen, die beiden Männer, die sind hier unterwegs. Und ja, was sie dann machen, kann ich jetzt ja schon andeuten. Der eine hier ist frisch gewählter Pressesprecher des Deutschen Esperanto-Bundes und der andere hat gerade einen Platz eingeweiht bzw. beschäftigt sich mit dem Josef-Metzger-Platz. Und ja, das sind zwei interessante Themen natürlich für die heutige Sendung. Und dann dürfte das Ding auch schon wieder voll sein. Also einfach dranbleiben, bisschen Musik hören und gleich geht's los mit einem Interview mit Lou Wunsch, Rolfshofen, Deutscher Esperanto-Bund. We'll be right back. Und hier am Apparat habe ich Lou Wunsch-Rolfshofen. Servus.
Hallo.
Ja, wie fühlt man sich hier als frisch gebackener Pressesprecher ordentlich ins Amt hineingewählt praktisch?
Ja, auch doch. Ich war ganz zufrieden damit, dass die Versammlung doch sich relativ einig war, dass ich diese Tätigkeit als Pressesprecher für den Deutschen Esperanto-Bund ausüben soll. Und habe dann auch mit Begeisterung meine Pressearbeit weitergemacht in Hameln. Das lief ganz gut, auch weil die örtliche Gruppe sehr gut mitgezogen hat. Also der WDR hat ein paar Minuten im Radio, WDR 5, 10 Minuten Interview mit mir gesendet. Und der Norddeutsche Rundfunk am Freitagabend, so eine Minute in so einer Abendschau. Und ein paar Zeitungen haben berichtet. Also ich bin eigentlich ganz zufrieden. Esperanto, wenn man das so richtig, wenn man das mehrfach den Journalisten andient, dann berichten sie auch drüber, ja.
Das heißt, sozusagen richtig Blumen gekriegt zur Eröffnung deiner Arbeit. Jetzt, der Deutsche Esperanto-Bund hat ja in Hameln wieder seinen Kongress gehabt. Kongress, das hört sich immer für Außenstehende, glaube ich, so ein bisschen an, wie halt eben Kongress. Und dann taucht hinten dran ein Fragezeichen auf. Ich selber war natürlich auch in Hameln hier mit dabei und habe das miterlebt. Kongress, das ist ja immer so eine Mischung aus Show und Arbeit, sprich tatsächlich Seminare und natürlich auch ein größeres Freizeitprogramm. Wie hast denn du jetzt mal ganz persönlich, ich meine, du bist ja auch jetzt hier seit längerem in der Esperanto-Bewegung aktiv, diesen Kongress in Hameln so erlebt?
Ja, also ich fand insgesamt fast eine sehr angenehme Stimmung. Es waren insgesamt 170 Leute da. Ich habe mir ein paar Vorträge angehört, die ich ganz interessant fand. Ich habe viele Leute wiedergesehen, die ich seit vielen Jahren kenne. Es gab recht schöne Konzerte. Also es gab einen Hamburger Musiker, der in Esperanto gesungen hat, Jomo, Moment, ich weiß gar nicht, Kashi, genau. Dann gab es Jomo aus Toulouse oder der Ecke von Toulouse. Dann hat Assorti aus Litauen an einem Abend ein Konzert gegeben und da war immer irgendwie eine recht gute Stimmung und haben sogar viele Leute getanzt, bis hoch zu den 70-Jährigen, also das war nett. Ansonsten so das Übliche, also es gab irgendwelche Ausflüge und und so dieses Programm, wie das so bei so einem Kongress sein muss, dass man irgendwelche Sitzungen macht. Der Deutsche Esperanto-Bund hat seine Jahreshauptversammlung gemacht. Achso, und ganz nett war auch, dass zum Kongress gekommen ist der Oberbürgermeister der Stadt Hameln. Der hat uns erst nachmittags eingeladen zu einem Empfang im sogenannten Hochzeitshaus in Hameln. Und dann ist er abends nochmal gekommen zur feierlichen Eröffnung und hat da so ein paar Minuten geredet, uns begrüßt und auch der Landrat der Region ist gekommen. Also diese Zusammenarbeit mit den örtlichen Politikern, die hat ganz gut geklappt in Hameln.
Tja, die Hamler sind halt eben die Rattenfänger, wobei ich jetzt Esperantisten nicht als Ratten bezeichnen möchte. Aber es hat einfach offensichtlich Spaß gemacht, hier in Hameln zu sein.
Mir hat es
auch persönlich Spaß gemacht, war eine sehr lockere Atmosphäre, wenn auch die Hauptversammlung ein bisschen turbulent zugegangen ist. Ich meine, es hat sich ja auch da einiges getan. Der neue Vorsitzende, der jetzt sozusagen in die Halbzeit hineingeht, der hat ein ganz großes Programm aufgelegt. Was ist jetzt da neu, beziehungsweise wo will jetzt der Deutsche Esperanto-Bund hin? Jetzt verkauf uns mal das Programm des Deutschen Esperanto-Bundes.
Ja, also ich denke so die wesentliche Richtungsänderung, die der Sebastian Kirff jetzt auf die Reihe gebracht hat in den letzten zwei Jahren, ist, dass er mehr so nach außen gehen will und die Darstellung von Esperanto und vom Deutschen Esperanto-Bund in der Öffentlichkeit stärker im Auge hat, als das früher so der Fall war. Also ein Punkt dieser Geschichte ist, dass die Geschäftsstelle umgezogen ist. Das war vorher so ein bisschen am Rand von Berlin in Lichtenberg. Jetzt ist das ein bisschen mehr so ein bisschen näher am Zentrum. Also jetzt nicht gleich Friedrichstraße, aber es ist jetzt in der Katzbachstraße, direkt neben dem Viktoriapark in Kreuzberg. Das ist schon eine Ecke, die irgendwie für viele Berliner ein bisschen mehr nach Zentrum der Stadt aussieht. Und dann ist das so ein kleiner Laden, Esperanto-Laden heißt das jetzt, und ist so ein bisschen offen für Besucher. Und die Nachbarn haben sich auch schon für interessiert und immer mal kommt jemand rein, gucken und so. Also es ist ganz gut, um Esperanto in die Öffentlichkeit zu bringen. Und ansonsten hat er sich um die Internetseiten gekümmert. Das ist noch nicht alles fertig, aber das ist auch auf dem Weg. Und ja, dann hat er auch als eine Tätigkeit mich engagiert, um da Pressearbeit zu machen. Also diese Darstellung von Esperanto in der Öffentlichkeit, das ist so die Hauptausrichtung. Ansonsten läuft das übliche Programm weiter. Es gibt einen Kongress und ein Frühlingstreffen und neuerdings auch ein Neujahrstreffen des Deutschen Esperanto-Bundes. Also das ist ähnlich wie bisher auch. Ja.
Und was mir aufgefallen ist, die personelle Zusammensetzung des Vorstandes hat ja auch diesmal durchaus dramatische Änderungen erfahren. Dramatisch heißt insofern nur, dass eben viele hier erst einmal sich gesagt haben, wir demissieren, und die anderen haben gesagt, da gehen wir jetzt rein. Sprich, da ist ja auch der Oliver Walz zum Beispiel aus dem Saarländischen Esperanto-Bund dazu gestoßen. Wie kommt denn das? Ich meine, der Saarländische Esperanto-Bund hat sich ja immer bisher ferngehalten vom Deutschen Esperanto-Bund.
Ja, oh Gott, also man kann, wenn man so einen Verband führt, kann man also mehr die Konfrontation pflegen oder man überlegt eben, wie man irgendwie sinnvoll zusammenarbeiten kann. Und Sebastian ist der Auffassung, dass es gut ist, auf irgendwelche Leute zuzugehen und die Gemeinsamkeiten zu sehen. Und so hat er halt auch den Oliver Walz aus dem Saarland, oder besser gesagt, der wohnt in Zweibrücken, aber der ist zuständig für den Saarländischen Esperanto-Bund. So hat er den eben auch einfach mal so eingeladen und kontaktiert, und dann kam eine Gegeneinladung, und irgendwie hat man so festgestellt, dass man miteinander ganz gut kann und dass der Saarländische Esperanto-Bund auch eine ganze Reihe von ganz guten und offenen Initiativen gemacht hat in den letzten Jahren. Also es gibt ein sogenanntes Becker-Meisberger-Institut, das ist ein Haus mit öffentlichen Veranstaltungen in Blieskastel, genau. Und es gibt die Anwesenheit vom Saarländischen Esperanto-Bund bei einer Messe in Saarbrücken im Deutsch-Französischen Garten. Ich glaube, Lernfest heißt das, genau, wo also auch Esperanto vorgestellt wird. Also irgendwie ist das schon ganz beeindruckend, was die so machen. Und Oliver Walz hat selber Erfahrungen im Personalbereich als Trainer, und der wird dann so ein bisschen zusehen, dass so der Auftritt der Esperanto-Vertreter in der Öffentlichkeit und im Kontakt mit Interessenten vielleicht noch etwas verbessert wird.
Und das hoffen wir natürlich hier alle, dass Esperanto vorankommt. Wie siehst du denn jetzt hier in den letzten Jahren die Entwicklung des Esperanto-Bundes?
Ja, ich kann das nicht so ganz genau beurteilen. Also es ist so, dass relativ viele Mitglieder des Deutschen Esperanto-Bundes auch ein hohes Alter erreicht haben, sodass nun mal, wie das so biologisch ist, eine ganze Reihe von Mitgliedern sterben jedes Jahr. Und sodass also eine leichte Mitgliederverringerung ist, so um 2-3% pro Jahr. Aber mittelfristig hoffen wir also, dass wir mit mehr Öffentlichkeitsarbeit das auch wieder auf den Weg bringen und dass also Esperanto an sich und damit dann auch der Deutsche Esperanto-Bund wieder etwas attraktiver werden.
Attraktiv ist übrigens auch dein privates Programm. Du bist ja nicht nur aktiv hier sozusagen offiziell beim Deutschen Esperanto-Bund, sondern hast immer auch deine eigenen Sachen gepflegt. Ich denke da an das Stichwort Esperanto.land. Das heißt, da hast du ja auch noch viele, viele andere Renkontichoi angeboten.
Ja, also früher hatte ich dreimal eine Zeit lang drei Renkontichoi angeboten, das Neujahrstreffen, ein Frühlingstreffen und ein Sommertreffen, aber die beiden Frühlingstreffen und Sommertreffen haben mich dann doch relativ stark zeitlich in Anspruch genommen, sodass ich mich jetzt auf das Neujahrstreffen konzentrieren werde. Und das ist immer so mit 150 bis 200 Teilnehmern eigentlich ein ganz erfolgreiches Treffen, zu dem halt viele Leute aus vielen Ländern, so 10-12 Ländern, kommen und eine Woche lang viel Spaß haben. Das nächste Neujahrstreffen ist in Saarbrücken, in der Jugendherberge in Saarbrücken, ein ganz modernes Haus. Und da werden wir ab dem 27. Dezember unser Treffen veranstalten und freuen uns auf viele Besucher.
Das freut sich natürlich auch der Deutsche Esperanto-Bund. Du hast gerade eben gesagt vorhin, dass der Deutsche Esperanto-Bund ein neues Treffen auch um Silvester herum plant.
Ja, es gab bisher das Internazia Festivalo, was der Hans-Dieter Platz organisiert hat. Das hat sich bisher so an die Altersgruppe, also es war im Wesentlichen besucht von der Altersgruppe so 60 plus, sage ich mal vorsichtig. Und der Deutsche Esperanto-Bund will sich jetzt ein bisschen bemühen, das ein bisschen zu verjüngen. Ob das klappt, ist noch die zweite Frage. Aber jedenfalls ist das mehr so eine andere Ausrichtung. Nicht das Neujahrstreffen, was ich veranstalte mit dem Verein Esperantoland, geht mehr so Richtung Familien und Leute, die denen halt irgendwie verbunden sind. Und der Deutsche Esperanto-Bund will sich da weniger um Familien kümmern. Das braucht ja auch so eine gewisse Menge. Nicht beim Neujahrstreffen von Esperantoland sind jetzt etwa normalerweise 60 Kinder und Jugendliche bis 20 Jahren. Und das ist schon eine schöne Gruppe, um ein schönes, attraktives Programm anzubieten für unterschiedliche Altersgruppen und so.
Lou, ich danke dir auf jeden Fall mal für das Gespräch. Ist noch was groß zu sagen?
Nö, wir haben noch eine ganze Reihe von Themen.
Eine ganze Reihe von Themen sind natürlich auch noch in der Schublade geblieben. Das heißt, da lässt sich garantiert hier noch mehr herausholen. Auf jeden Fall hast du einen guten Start hingelegt und mal schauen, wie das Jahr so verlaufen wird. Ich frage mich noch, wo könnte man in diesem Jahr hingehen, wenn man jetzt irgendwo hingehen will? So mehrere gibt es ja nicht mehr. Was würdest du jetzt empfehlen?
Im Sommer auch. Im Sommer gibt es eigentlich viele verschiedene Veranstaltungen. Im Sommer gibt es den Jugendweltkongress in Wiesbaden. Der ist Ende Juli oder Anfang August, glaube ich. Dann gibt es Ende Juli den Esperanto-Weltkongress in Lille. Das sind jedenfalls mal zwei Veranstaltungen, wo man also sicherlich viel Freude haben kann. Und dann gibt es noch viele kleinere Veranstaltungen. Die Ungarn auf eventoi.hu haben immer so eine große Liste von Veranstaltungen da. Da ist vieles bei. Also je nachdem, ob man nicht so weit reisen will oder mehr reisen will, da gibt es vieles. Also ein paar Dutzend Treffen gibt es da schon.
Das heißt, der Sommer, der darf nicht ins Wasser fallen. Das heißt, da ist einiges los. Lou, ich danke dir mal für dieses Gespräch. Merci.
Gerne. Okay, alles Gute. Tschüss, tschau wieder.
Ihr hört immer noch Radio Dreieckland auf 102,3 MHz Freiburg Esperanto Magazin und im Studio ist der Konrad am anderen Ende der Leitung, beziehungsweise nicht der Leitung, sondern wieder mal per Handy. Handy hier ist Roland Schnell aus Berlin. Servus.
Ja, grüß Gott nach Süddeutschland.
Das ist der richtige Ausdruck in diesem Falle. Es geht um Max Josef Metzger. Und Max Josef Metzger war ein Priester, ein katholischer Priester, der am 3. Februar 1887 in Schopfheim in Deutschland, ja, das ist ja gerade um die Ecke hier, geboren worden ist und am 17. April 1944 in Brandenburg-Görden hier gestorben ist, genauer gesagt im Zuchthaus. Und ihr habt in Berlin jetzt hier einen Platz, und zwar einen Max-Josef-Metzger-Platz.
Das ist richtig. Max-Josef Metzger hat hier in Berlin, also bei mir praktisch um die Ecke, gewohnt bis zu seiner Verhaftung. Und zwar ist praktisch im Hinterhof von der Sankt-Josef-Kirche. Und also dieses Gebäude gibt es heute noch, das ist über dem Gemeindezentrum von der Gemeinde und die Gemeinde kümmert sich also auch rührend um das Andenken. Die sind also fahren jedes Jahr zu seinem Todestag nach Brandenburg und nehmen da an einer Gedenkveranstaltung teil. Ja, und jetzt geht es eben darum, es wurde dann gegenüber von der Kirche auf der Müllerstraße vor 20 Jahre etwa ein Max-Josef-Metzger-Platz benannt. Und der ist halt so im Laufe der Zeit ziemlich in die Jahre gekommen, ein bisschen verwahrlost. Also es ist kein Platz, an dem man sich gerne aufhält im Moment. Und das aktive Zentrum Müllerstraße, also die sich so ein bisschen um die kommerzielle Entwicklung der Straße kümmern, die haben das jetzt als nächstes vorgenommen, dass sie den Platz etwas verschönern wollen und die Anwohner heute befragt.
Jetzt fragt sich natürlich jeder hier vor dem Gerät, was hat Max Josef Metzger, ein katholischer Priester, hier mit Esperanto zu tun? Weshalb greife ich dieses Thema auf?
Ja, Max Josef Metzger hat in den 20er Jahren sich stark für Esperanto interessiert. Er hat so eine Zeitschrift, eine katholische Zeitschrift herausgegeben auf Esperanto und Max Josef Metzger war also ein sehr vielseitiger Mensch. Unter anderem war er auch sehr aktiv in der Friedensbewegung. Und da lag es natürlich nahe, weil viele aus dem Esperanto-Bereich auch in der Friedensbewegung waren, sozusagen Esperanto als die Sprache des Friedens voranzutreiben. Und es war ihm immer ein Anliegen, dass die Menschen harmonisch zusammenleben. Er hat sich also damals auch schon beispielsweise um Ökumene bemüht und mit Evangelen zusammengearbeitet, was also bei seinen Kirchenoberen auch nicht so unbedingt auf Sympathie gestoßen ist. Und da gehörte also Esperanto irgendwie auch mit zu seinem Weltbild.
Weshalb ist Herr Metzger bzw. Max Josef Metzger hier gestorben? Was hat man ihm hier zur Last gelegt?
Ja, also Esperanto hat man ihm nicht zur Last gelegt. Er hatte versucht, einen Brief an den Bischof von Uppsala zu schmuggeln, indem er praktisch versucht hat, auszudrücken, dass nicht alle Deutsche Nazis sind. Also eine Denkschrift, in der zum Beispiel drinsteht, dass Deutschland ein Land von Bundesstaaten ist, dass die Armee abgeschafft werden soll, also nach dem Krieg, dass es soziale Rechte für alle Bewohner geben soll und. Und das war natürlich für die Nazis wirklich Hochverrat.
Und wie ist das Ganze rausgekommen? Ich meine, normalerweise gibt es ja auch ein gewisses Postgeheimnis, oder haben die Nazis damals das Postgeheimnis so umfangreich überwachen können, wie heute mit technischen Möglichkeiten der E-Mail-Verkehr überwachbar ist?
Nee, also das war noch viel raffinierter. Also er war ja ursprünglich bei Augsburg in Meitingen und da ist er praktisch von der Polizei überwacht worden und dann ist er quasi in die Höhle des Löwen nach Berlin, wo ja mehr oder weniger alle Institutionen waren, aber da war er einfach in der Anonymität der Großstadt relativ sicher und konnte auch so im Widerstand beispielsweise dafür sorgen, dass Juden mit gefälschte Papiere versorgt wurden und so weiter. Aber das war nicht das Problem. Er hat seine Denkschrift einer Frau anvertraut, einer Schwedin, und gedacht, die bringt es zum Bischof, aber die war eine Spionin der Nazis und hat es eben nicht nach Schweden gebracht, sondern gleich an der richtigen Stelle abgeliefert und dann hatten sie ihn am Kragen.
Max Josef Metzger hat natürlich auch hier Erfahrungen im Krieg gesammelt. Das heißt, er war auch mal Divisionspfarrer. Ja. Inwiefern haben ihn die Erlebnisse im Krieg geprägt?
Ja, er war ja an der Westfront, hat sich sogar freiwillig gemeldet gehabt. Und wenn man weiß, wie das an der Westfront so 1914 im Herbst, Winter zuging, dann wundert man sich nicht, dass jemand da so zum Pazifist wird.
Mhm. Das heißt einfach die persönlichen Erlebnisse im Krieg, die ihn hier gegen den Krieg entsprechend eingenommen haben.
Ja.
Jetzt die Esperanto-Bewegung an sich, die greift natürlich einen Menschen wie Max Josef Metzger auf. Inwiefern ist er in der Esperanto-Bewegung heute aktuell populär? Das heißt, wie ist das der Verhältnis? Trägt ihn vor allen Dingen die Esperanto-Bewegung oder tragen ihn hier christliche Kreise? Ich meine, ein Mann, der unter dem Nationalsozialismus nicht nur gelitten, sondern auch getötet wurde, der ist ja sowas Ähnliches wie in so ein kleiner Märtyrer heutzutage und wird natürlich auch gerne vereinnahmt. Wer vereinnahmt ihn denn jetzt alles?
Naja, es gibt ganz unterschiedliche Gruppen, also von katholischer Seite, also auch von Esperanto-katholischer Seite aus, wird es sehr stark in Richtung Märtyrer, der für seinen Glauben gelitten hat, dargestellt. Es gibt von ihm eben auch Briefe aus dem Gefängnis, die seine Christkönigsschwestern rausgeschmuggelt haben. Die sind natürlich sehr endzeitlich. Also da kommt so dieser kämpferische Metzger überhaupt nicht raus. Dann gibt es auf der anderen Seite die Antifaschisten, also VVN zum Beispiel, gerade in Augsburg. Also in Augsburg gibt es vor dem Dom auch ein Denkmal von ihm. Und da macht dann also auch jedes Jahr die VVN, also die Antifaschisten, eine Versammlung zum Todestag. Und die betonen natürlich eher jetzt das Antifaschistische bei ihm, also die Zusammenarbeit mit Widerstandsgruppen. Aber er hatte auch andere Seiten, also eine Seite, die kaum bisher betont wird, ist, er war Vegetarier beispielsweise. Und er hat auch, was auch wichtig für ihn ist, er hat noch, als er in Karlsruhe und Mannheim war, sich sehr stark für Abstinenz eingesetzt, weil er beispielsweise gesagt hat, das Elend der Arbeiter kommt auch mit von Trinken. Und man kann eben die soziale Lage nur verbessern, wenn die Arbeiter aufhören zu saufen. Und er war ja dann noch während des Krieges 1960 wurde er dann von Uhde in Graz engagiert als Geschäftsführer von verschiedenen Verlage, Propaganda-Einrichtungen, wo er sich eben aus, also Uhde war so die zentrale Figur in der sogenannten Trinkerfürsorge. Die haben dann ein alkoholfreies, vegetarisches Speisehaus in Graz betrieben. Das ist auch ein wichtiger Aspekt bei seinem Leben.
Nach der Ermordung von Max Josef Metzger, die ist ja eigentlich kurz vor Kriegsende hier, hat die stattgefunden, ist also eigentlich eine... Ja, tragisch insofern irgendwo. Das heißt, wenn man noch ein bisschen gewartet hätte, wenn man ein bisschen herausgezögert hätte, hätte das nicht stattfinden müssen. Ist man natürlich auch hingegangen und hat das Ganze jetzt hier aufgearbeitet oder zumindest versucht aufzuarbeiten. Was kam denn bei dieser Aufarbeitung so alles zutage?
Wie jetzt bei der Aufarbeitung von was?
Ja, von der Verurteilung von Max Josef Metzger.
Naja, die Verurteilung ist ganz klar. Er hat diese Denkschrift versucht rauszuschmuggeln. Das ist Defätismus und das reicht eigentlich als zur Verurteilung. Und es gab ja auch eine Verhandlung, in der beispielsweise Roland Freisler, der Vorsitzende war, der ihn da angeschrien hat und ihn also richtig als Hochverräter praktisch dann abqualifiziert hat.
Mhm. Das heißt also, war eigentlich fast ein übliches Verfahren damals. Also Freisler hat ja immer geschrien, ne?
Ja.
Ja.
Und es hat dann auf der anderen Seite auch eine gewisse Zeit gedauert, bis er dann wieder rehabilitiert war, weil selbst als Verräter, war man dann nach dem Zweiten Weltkrieg nicht automatisch wieder rehabilitiert.
Wie kann man das verstehen?
Ja, dieses Urteil, es ist ja bei viele solche Leute so, die von Nazis verurteilt worden sind, das Urteil muss erst aufgehoben werden von unserer Regierung quasi. Und es hat auch eine gewisse Zeit gedauert, bis man ihm sozusagen juristisch reingewaschen hat und sagt, dieses Urteil war ein Fehlurteil, das war keine gerechte Verhandlung.
Jetzt läuft natürlich die Geschichte weiter. Wir haben praktisch 70 Jahre nach Kriegsende. Sprich, es gibt verschiedene Stufen, eine Rehabilitation von Max Josef Metzger und dann natürlich auch mehr und mehr Verehrung für den Mann. Es wird vor 20 Jahren dieser Platz hier eingeweiht und inzwischen ist der Platz auch wieder ein bisschen verkommen. Das heißt, er muss wieder neu mit Leben bestückt werden. Ja. Wie sind denn da so die Entwicklungen gewesen?
Naja, das hängt mit der Entwicklung in der Müllerstraße generell zusammen, dass eben versucht wird, Wedding attraktiver zu machen, weil Wedding hat halt in Berlin einen relativ schlechten Ruf. Im Moment findet eben eine Umschichtung der Bevölkerung statt. Das heißt, es wird jetzt, nachdem Kreuzberg, Friedrichshain, Prenzlauer Berg durch sind, wird es jetzt attraktiv für junge Familien, für Studenten und so weiter. Und das findet eben generell eine Aufwertung der Stadt, also Gentrifizierung, sagt man da ja auch dazu. Das heißt also, Wohnungen werden teurer, es findet Verdrängung von der Bevölkerung statt, die bisher wohnt. Und in dem Prozess findet es eben auch statt, dass der Platz erneuert wird. Wir haben einen anderen Platz, ein paar Meter weiter, der Leopoldplatz. Da wurde das die letzte 10 Jahre durchexerziert, dass eben die Trinkerszene erstmal, die den Platz bevölkert hat und dafür gesorgt hat, dass da eigentlich die normalen Bewohner nicht gern sich aufgehalten hatte, die wurde dann umgesiedelt in den hinteren Teil vom Leopoldplatz und dann wird eben versucht, den Leopoldplatz durch Kulturangebote, durch zum Beispiel das Iftar-Fest multikulturellen Teil, der in Wedding eben gibt, dann zu beleben. Gut, das wird jetzt von der Struktur vom Max-Josef-Metzger-Platz, es ist eben eine Rasenfläche mit Bäumen drauf, da wird jetzt kein großes Kulturprogramm drauf möglich sein. Aber wie gesagt, die katholische Kirche setzt sich natürlich da ein und das ist praktisch vis-à-vis von, also gegenüber auf der anderen Straßenseite von der St. Josefskirche, wo eben Metzger im Hinterhof gewohnt hat, sodass es dann natürlich auch so die Vorstellung gibt, dann wieder Sichtachsen zu öffnen zu der Kirche und einen Übergang, also an der Straße, die Straße ist praktisch eine Autobahn an der Stelle, also da auch wieder mehr Bezüge herzustellen, insgesamt den Verkehr eben zu beruhigen, Autoverkehr runterzufahren. Die Kirche möchte Fahrradabstellplätze gern dazu haben. Also da ist jetzt einiges so im Umbruch.
Das heißt, das ist praktisch das Programm, was man jetzt mit diesem Platz vorhat, einen neuen alten Bezug herstellen zwischen Kirche und Platz am praktischen letzten Wohnort, letzten freien Wohnort von Max-Josef Metzger und entsprechend das Ganze ein bisschen aufwerten durch Fahrradabstellplätze beispielsweise etc.
Und ich hatte auch versucht, da ein bisschen den Gedanken einzubringen, dass man eben nicht nur ihn als den Märtyrer, das Opfer des Nationalsozialismus sieht, sondern eben seine Jahrzehnte vorher, wo er eben richtig ein Querkopf war, ein Querdenker, der viele Dinge vorweggenommen
hat,
ist das richtige Wort. Also zum Beispiel Vereinigte Staaten von Europa, die Idee, Abschaffung des Militärs zugunsten einer europäischen Friedenstruppe, Verstaatlichung von Bergwerke, Verstaatlichung von Wälder und was nicht alles in dieser Denkschrift drinsteht. Nur die Denkschrift ist ja kaum bekannt.
Welche Denkschrift ist das?
Na, das ist die Denkschrift, die er versucht hat, nach Schweden zu schmuggeln.
Ah ja. Das heißt,
und das ist im Prinzip ein soziales Programm für Deutschland nach dem Krieg, also nach der Niederlage. Er sieht also voraus, das geht so nicht 1943, das wird in der Katastrophe enden, aber nach der Niederlage muss es irgendwie weitergehen. Und er schreibt dann auch ganz klar, also alle, die irgendwie als Nazis Blut an den Händen haben, die müssen namentlich benannt werden und verlieren die bürgerlichen Ehrenrechte für 20 Jahre. Also solche Sachen stehen da auch drin.
Das ist natürlich oder war natürlich für die Nationalsozialisten starker Tobak.
Ja, das kann man wohl sagen.
Zumindest kurz bevor das Ganze eingetreten ist, das heißt, die Niederlage, wurde er ermordet und zwar am 17. April 1944. Aus Sicht des Nationalsozialismus war es natürlich eine Hinrichtung, aber das ist, darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Max-Josef Metzger, zumindest katholischer Priester, Friedenskämpfer, Esperantist, Vegetarier, Antialkoholiker und hier in Schopfheim am 3. Februar 1887, praktisch im Samenhofjahr, da ist ja auch die Sprache hier in die Welt gesetzt worden, geboren und am 17. April 1944 im Zuchthaus Brandenburg-Görden hingerichtet. Kann man noch was dazu sagen? Ich glaube, das war es dann einfach.
Ich denke, das war es dann. Also wir hoffen jetzt drauf, die katholische Kirche hat eben dieses Verfahren zur Seligsprechung eingereicht. Also Seligsprechung ist so eine Klasse unterhalb dem Heiligen. Und das ist natürlich auch sozusagen eine öffentlichkeitswirksame Aktion. Wenn das jetzt im Sommer stattfindet, dann wird der Max-Josef-Metzger-Platz in Berlin natürlich auch nochmal zusätzlich durch die Presse gehen und noch mehr Aufmerksamkeit erreichen. Also ich meine, dass heute 50 Anwohner kamen, also Leute, die hier in der Gegend wohnen, das sagt ja auch schon was. Und die durften dann ihre Meinung auf Zettel schreiben und es wurde gesammelt. Und wir werden mal sehen, was davon tatsächlich dann in die Planung eingeht.
Roland Schnell, ich danke mal für dieses Gespräch. Es ging um Max Josef Metzger, einem ermordeten Priester und Esperantisten im Nationalsozialismus. Merci.
Tschüss.
Esperanto Magazin heute mit dem Konrad auf der 102,3 Megahertz Radio Dreieckland. Und was wir da schon ständig gehört haben, war auf der einen Seite hier Esperanto, natürlich Esperanto, und zwar Astro, Jupitero, Mistero, Nuoro, Kevin, Maro, Sadoko, Sadko und Triano und so weiter und so weiter. Eine CD, die seinerzeit meines Wissens in Spanien hier aufgelegt worden ist. Das ist ein bisschen, ist ein bisschen komplex. Zumindest ein bisschen mystische Musik hier, begleitet von zwei Interviews, einmal mit Lou Wunsch Holzhofen zum Thema Esperanto, dem neuen Pressesprecher, und einmal mit Roland Schnell, beide aus Berlin. Und bei Roland Schnell ging es um Max Josef Metzger, ein Priester, der wegen Esperanto, aber vor allen Dingen natürlich auch für sein friedenspolitisches Engagement und natürlich auch sein Engagement gegen Nationalsozialismus ermordet wurde. Ich zumindest bedanke mich bei euch fürs Zuhören, wünsche euch einen schönen Tag und bleibt dabei, hört weiterhin 102,3 MHz Radio Dreieckland.